Stell dir vor, du willst fitter werden, abnehmen, dein Gewicht in den Griff bekommen oder einfach wieder mehr Energie im Alltag spüren. Vielleicht weißt du in etwa, was du tun müsstest und trotzdem kommst du nicht ins Handeln. Oder du fängst an und hörst genauso schnell wieder auf. Vielen Menschen geht es so. Und woran liegt das? Meine These ist, vielleicht fehlt dir gar nicht der Wille, sondern die richtige Strategie. Damit meine ich das nicht im Business-Sinn, sondern ganz persönlich. Ein klares Zielbild, Orientierung im Alltag und ein Weg, der zu dir passt. Und genau darum geht's heute. Du bekommst 7 konkrete Strategieprinzipien an die Hand, mit denen du Entscheidungen schneller triffst, fokussierter bleibst und langfristig dranbleiben kannst. Egal, ob es um Training, um deine Ernährung oder andere große Lebensfragen geht. Diese Folge ist also keine Motivationsspritze für 24 Stunden, sondern ein Werkzeugkasten, den du sofort in deinen Alltag integrieren kannst. Und diese Folge rocke ich nicht allein. Nein, ich habe den Strategieexperten in Deutschland eingeladen. Er lehrt strategisches und internationales Management an der Technischen Universität München. Ja, und jetzt kommt's. In seiner Jugend war er Breakdancer. Damals noch in der DDR in einer Crew. Und die sind aufgetreten. Seine Spezialität waren Windmills, für alle, die Breakdance kennen. Das ist schon ziemlich beeindruckende Akrobatik. Fokus, Timing, Kontrolle, was damals auf Linoleum zählte, das hilft ihm heute, dein Leben scharf zu stellen. Unser gemeinsames Ziel in dieser Folge, dass du erfährst, wie du Klarheit gewinnst, was du wirklich beeinflussen kannst und wie du aus guten Vorsätzen stabile Erfolge machst. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Folge mit Professor Dr. Thomas Hutschenreuter.
Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Er liebt Blaubeeren, vor allem die großen. Marc Maslow.
Moin Thomas.
Hallo Marc, ich grüße dich.
Thomas, du bist einer der führenden Strategieexperten im deutschsprachigen Raum. Was war für dich persönlich die Motivation, ein Buch zu schreiben mit dem Titel Scharfstellen? Das ist so ein bisschen der Aufhänger für unser Gespräch auch heute, das sich nicht nur an Unternehmen selbst richtet, sondern ganz bewusst an Menschen wie dich und mich, die in anderen Lebensbereichen auch Ziele verfolgen, sei es Fitness, sei es Gesundheit oder etwas ganz anderes.
Relativ am Anfang meiner Karriere hat jemand zu mir gesagt, als ich einen Vortrag gehalten hatte, könnte man das, was Sie da machen, das ist super spannend, könnte man das nicht so auf wenige Fragen, auf wenige Prinzipien reduzieren? Und ich habe mir jetzt in den letzten 4 Jahren, kann man sagen, ein Herz genommen und gesagt, ja, jetzt bringe ich das mal zusammen und jetzt kondensiere ich das eben auf wenige Prinzipien. Und es kommen jetzt eben diese 7 Prinzipien raus, von denen ich sage, das sind die Strategieprinzipien. Im Prinzip ist zunächst mal für mich zu verstehen und dann aber so auszudrücken, dass es jeder andere auch verstehen kann. Und zu guter Letzt kommt eine Sache hinzu. Strategieprinzipien, die gibt es nicht nur heute ja ganz wichtig in dem Bereich der Wirtschaft, woher ich komme, sondern die gibt es in allen Lebensbereichen. Und das sind letztendlich genau dieselben, in denen Akteure im Wettbewerb stehen. Und da kann man sich ja vorstellen, das sind ganz viele. Das ist Politik, das ist das Militär, das ist Sport und das sind viele andere. Wenn sich jemand um eine neue Stelle bewirbt, dann ist das ein Wettbewerb und dann profitiert er von solchen Strategieprinzipien. Letztendlich, das war der Anstoß, das jetzt einmal zusammenzutragen.
Bevor wir da reingehen und das Ganze greifbar machen, sodass du, wenn du jetzt zuhörst, das für dich in dein Leben mitnehmen kannst, vielleicht nochmal zum Begriff, was ist denn eigentlich Strategie? Ich glaube, jeder von uns benutzt das regelmäßig.
Ja, das ist vielleicht das inflationär, also am meisten benutzte Wort, um einer Sache eine höhere Bedeutung zu geben. Dann sagen wir, das ist Strategie oder das ist strategisch oder hängen eine Strategie hinten an. Aber im Prinzip ist das relativ einfach. Strategie ist das planvolle Vorgehen. Wir kennen das schon aus der griechischen Mythologie. Athene steht für diesen Begriff. Sie war die Beraterin von Odysseus. Viele kennen die Geschichte des Odysseus, das reicht also in der Menschheitsgeschichte ganz, ganz, ganz weit zurück, sich zu fragen, wie kann ich meinen, wir sagen, Intellekt einsetzen, also letztendlich das Denken, den Kopf, um Ziele zu erreichen, um etwas zu erreichen, was ich anstrebe, und das, was sozusagen da rauskommt als Produkt meines Kopfes, das ist Strategie, die es dann natürlich gilt, in Handlungen, konkrete Handlungen umzusetzen.
Ich erinnere mich noch, wir haben im Vorgespräch so ein bisschen über unseren Erfahrungen mit der Wehrpflicht gesprochen, und ich habe damals im Zuge meiner Ausbildung zum Reserveoffizier Strategieunterricht gehabt, dann im militärischen Kontext natürlich. Da war immer ganz wichtig abzugrenzen, was ist Strategie, was ist Taktik. Kannst du diese Abgrenzung vielleicht nochmal für uns klar machen?
Das ist ein Graubereich dazwischen. Aber wenn man es abgrenzen wollte, dann ist Strategie alles das, was im Vorhinein eines Kampfes stattfindet, also die Vorbereitung darauf. Also wo stelle ich mich auf? Was ist sozusagen mein Plan? Wann plane ich anzugreifen? Also und so weiter. All diese Dinge, die im Vorhinein erfolgen, Investitionen im Unternehmen sind sowas. Wenn einer fitter werden will, richtet er sich jetzt ein, sozusagen eigenes Homestudio ein, oder? Das sind alles die Dinge. Und Taktik, würde ich sagen, das ist dann das, was auf dem Platz passiert, auf dem Battlefield, oder wenn du sagst, ich bin jetzt heute in einem Training und mir geht's vielleicht heute nicht so gut, deswegen muss ich ein bisschen anpassen. Das heißt also, die Flexibilität in den Mitteln, das würde ich für mich verstehen unter dem, was man typischerweise Taktik nennt. Aber nochmal, es ist ein Stück weit fließend.
Aber auch hilfreich, auch im Fitnesskontext, das, was ich im Vorwege planerisch mache, um ein Ziel zu erreichen, vielleicht auch einen Jahresplan erstellen. Gerade als Trainer machen wir das ja häufig mit so verschiedenen Trainingszyklen. Das wäre dann die Strategie, wenn ich jetzt sage, oh, heute muss ich aber länger arbeiten, mein Training kriege ich gar nicht, ich schaffe es nicht mehr ins Gym zu fahren. Was mache ich denn jetzt? Das wäre dann Taktik.
Ja, genau. Oder du kannst halt sagen, es gibt ja diese Own Zone, ja, ist sozusagen die Zone meiner Fitness, die wechselt ja, das hängt ja ab von Tageseinflüssen. Und insofern ist es natürlich wichtig, ich verstehe das als auch zentrales Element von Strategie, nämlich Flexibilität. Das heißt also, ist es wichtig, hier einfach starr abzuarbeiten. Ne? Also Mike Tyson hat gesagt, du hast so lange einen Plan, bis dir einer ins Gesicht schlägt. Und im Prinzip bringt es das auf den Punkt. Ne? Also dann musst du in der Lage sein, und darauf musst du dich auch vorbereiten. Das ist für mich auch ein Teil der Strategie, eben dich anpassen zu können, ne? An die konkreten Bedingungen an diesem Tag.
Absolut. Das ist aus meiner Sicht und auch meiner Erfahrung einer der, ich glaube, Hauptgründe mit, warum Menschen sich zum Jahreswechsel Ziele setzen, und auch da gibt es ja Statistiken, die allermeisten nicht dranbleiben an ihren Gesundheitszielen. Ich glaube, dass viele eben nicht strategisch genug vorgehen, dass das zumindest ein großer Punkt ist. Und jeder, der jetzt zuhört, der kann, glaube ich, auch ein paar Dinge hier für sich mitnehmen. Vorher nochmal die Frage an dich, was war eigentlich so der erste Moment in deinem Leben, wo du dich bewusst mit dem Begriff und auch Möglichkeit des strategischen Vorgehens beschäftigt hast. Und vielleicht gab es da auch einen Schlüsselmoment, wo du dann gesagt hast, okay, in die Richtung möchte ich jetzt weitergehen. Das ist ja auch das, was du jetzt hauptberuflich, denke ich, soweit ich das mitgekriegt habe, in deiner wissenschaftlichen Arbeit auch tust.
Man muss wissen, ich stamme aus der ehemaligen DDR, und mein Schlüsselmoment, viele sozusagen meiner Landsleute, für die ist das auch der Schlüsselmoment, das ist natürlich 1989. Was immer an Plan vorlag, war in diesem Moment obsolet. Und insofern ist es einfach, jeder stand vor der Aufgabe, sich neu auszurichten, sich Fragen zu stellen, was jetzt? Und ich würde sagen, dass das erste Mal, dass ich das so ganz aktiv an so einem Wendepunkt auch im Leben stand, das war in dieser Zeit. Und natürlich dann kommt die intellektuelle, später akademische Auseinandersetzung mit Strategie dazu, wobei ich immer interessiert war an ganz vielen Dingen. Also ich habe auch Finanzwirtschaft studiert, ich habe monetäre Makroökonomie, Produktion, mich hat im Prinzip immer alles interessiert. Aber letztendlich steht ja die Frage, wo kannst du selbst auch oder glaubst du am besten sein zu können? Ja, du kannst ja nicht alles machen, niemand kann alles machen. Und insofern ist das eine ganz bewusste Entscheidung gewesen. Über allem fasziniert hat mich immer Dinge als System zu verstehen, Beziehungen, Zusammenhänge zu verstehen, möglichst, wenn hohe Komplexität vorherrscht, dann macht es so richtig Spaß. Und insofern, ja, ist das so ein Moment dann zu sagen, okay, jetzt gehe ich in die Richtung, jetzt mache ich das zu meiner Profession.
Lass uns mal versuchen, das so ein bisschen auf das Thema Fitness, Gesundheit zu übertragen. Und denken wir jetzt mal an jemanden, der fitter werden will oder Alltagsschwierigkeiten hat, sich da so zu organisieren, dass das eben funktioniert. Du sprichst von einer hohen Komplexität und Systemen. Inwiefern können die helfen, wenn ich solche Ziele verfolge? Also wenn ich sage, okay, ich muss was an meiner Gesundheit tun oder habe bestimmte vielleicht auch sportliche, auch Fitnessziele.
Naja, ich würde gerne nochmal auf das kommen, was du eben erwähnt hast. Also, sagen wir mal, der 1. Januar, ja, so, oder der 31.12., das ist der Tag der Vorsätze, und der 1. Januar, da geht's dann los. Und wie du gesagt hast, die Statistik sagt, also, ganz, ganz viel, ein ganz hoher Anteil, ist das nicht nachhaltig. Da geben die Leute einfach dann wieder ihre Ziele auf und handeln entsprechend nicht danach. Und das hat natürlich einen Grund. Und das ist auch sozusagen der Einstieg in das Thema, das letztendlich bezeichne ich mit Prinzip 1. Das ist das Prinzip des Erfolgs, an dem an allererster Stelle steht die simple, aber extrem schwierige Frage, was will ich? Und das heißt, wenn du dir irgendwie Ziele setzt, dann ist das schon angelegt, dass das wahrscheinlich nicht nachhaltig sein wird, sondern du musst eigentlich die Frage zuvor beantworten, warum? Warum will ich denn überhaupt fitter werden? Was steckt dahinter? Und das hat natürlich ganz viel mit dir selbst zu tun. Also, was ist es, dass die Fitness ist doch letztendlich ein Instrument? Wozu soll die Fitness eigentlich dienen? Und du könntest es anders übersetzen. Was ist denn hinterher anders, wenn ich dann fit bin? Was hat sich dann in meinem Leben für mich, für ganz spezifisch für mich als Person, was hat sich da geändert? Und dieses in sich gehen und dieses Nachforschen nach, wer bin ich, was will ich, wozu soll das dienen? Ich glaube, das machen vielleicht die wenigsten vielleicht auch tiefgehend genug. Aber wenn du es tust, dann weißt du viel, viel besser, warum der ganze Aufwand. Und dann bleibst du natürlich auch, die Tage kommen, du hast keine Lust oder ist alles schlecht und so weiter, fühlst dich. Und dann musst du an diesen Tagen, musst du ja genau dranbleiben. Und wenn du dann nicht aufgibst, weil du weißt, warum du es tust, ich glaube, dann hast du den Einstieg auch in die Nachhaltigkeit. Und das gilt natürlich nicht nur für Fitness, sondern das gilt für ganz verschiedene Lebensbereiche. Das ist eben, sag ich mal, überall das Gleiche letztendlich, aber eben auch im Fitnessbereich. Und da haben wir es am greifbarsten vielleicht.
Erstmal mag ich den Titel scharf stellen. Da impliziert ja schon das Ziel fokussieren. Und du sprichst auch von einem Zielbild. Warum ist das so wichtig, der Begriff auch Zielbild an der Stelle? Weil gibt es ja auch Umfragen von, ich glaube, Techniker Krankenkasse hatte ich mal gesehen, eine Umfrage. Und die Fragen, die da gestellt waren, ja, was ist denn dein Vorsatz? Willst du abnehmen? Willst du dich gesünder ernähren? Und die Frage ist ja, sind diese Verben, sind das Ziele?
Ja, würde ich sagen, natürlich nicht. Das sind Wege, das sind Instrumente. Ziel, das kommt aus dir selbst. Und das fängt eben damit an, wer bin ich oder wer will ich sein. Und warum jetzt Zielbild? Naja, das ist relativ einfach. Wenn wir etwas haben, was wir visualisieren, dann wird es ja plastisch. In dieser Metapher ist es ja schon enthalten. Und ich glaube, alle Wesen brauchen etwas, was sie visualisieren. Also der Leopard, der visualisiert die Beute und dann aktiviert das natürlich auch den ganzen Muskel, sozusagen Apparat, ganz, ganz, ganz anders. Also das Visualisieren ist unheimlich wichtig, um letztendlich die Konsequenz auch in das Handeln zu bringen.
Gibt's ein Beispiel aus deinem eigenen Leben, in dem du dieses Tool der Visualisierung genutzt hast? Du sprichst ja auch von einem Nordstern in deinem Buch, bei dem dir dieses Vorgehen wirklich geholfen hat, auch Kurs zu halten, wenn wir bei diesem ersten Prinzip erstmal bleiben?
Ja, also ich spreche von Charakter. Ich spreche von dem, wer du bist. Für mich ist Strategieprinzipien immer etwas, was für eine bestimmte Person, einen bestimmten Akteur. Das heißt also, das, was für dich richtig sein mag, muss für mich überhaupt gar nicht richtig sein. Wir sind alles Individuen. Wir sind gleich in bestimmter Hinsicht, aber wir sind eben auch alle unterschiedlich. Und es muss für dich passen. Also Charakter, du stehst im Vordergrund in meinem Denken. Und deswegen mag ich Nordstern nicht so sehr, weil Nordstern etwas ist, was extern feststeht. Das steht da oben, für alle gleich. Das, denke ich, trifft den Punkt nicht. Deswegen hat er das Buch auch den Untertitel mit wenigen Strategieprinzipien den eigenen Weg finden. Wenn du fragst, ja, du persönlich, das ist etwas, was sich durch mein Leben auch zieht. Das hat schon ganz früh angefangen. Ich selber habe in meiner Jugend sehr viel Sport getrieben. Also ich habe versucht, möglichst viele Klimmzüge zu machen. Also am Stück. Also es gibt ja diese Challenges, wo jemand irgendwie 1000 Klimmzüge oder so. Das meine ich nicht, sondern am Stück sozusagen, ne? Ohne abzusetzen. Ich hatte so eine provisorische Klimmzugstange, also Marke Eigenbau, da, ne? In den 1980ern. Da hing bei mir eben an der Wand ein Blatt Papier, in dem eben der bisherige Rekord mit Strichen aufgezeichnet war. Und jedes Mal, wenn ich wieder einen mehr geschafft hatte, konnte eben ein neuer Strich an diese Wand geschrieben werden. Oder ich war später, ich hatte eine Breakdance-Gruppe in den 80ern. Wir haben unheimlich viel Geld verdient mit Tanzen, mit
Ach, Breakdance. Was?
Und es gab einen Film, der heißt Beat Street. Das ist so der Urfilm des Breakdance. Ja, also die Visualisierung war, wir wollten so sein wie Lee. Das ist so ein Hauptheld in diesem Film. Das ist sozusagen die Visualisierung gewesen. Ich weiß nicht, war vielleicht über 20 Mal habe ich diesen Film gesehen. Also damals gab es hier noch kein Internet und Video und irgendwas, was wir heute alles haben. Wir haben mitgeschrieben, die Bewegungen. Also aufnotiert, wie diese Bewegungen waren. Wir haben diese Bewegung, haben diese Mitschriften mitgenommen in den Trainingsraum. Wir haben 7 Mal in der Woche haben wir trainiert. Du kannst sagen, das ist eine Art Visualisierung. Also es ist eine Orientierung an, wo will ich hin und was im Grunde andere ja für unmöglich halten bei diesen Power Moves. Fragst du dich, wie macht der das überhaupt? Ist natürlich so, ja, es geht. Du musst nur lange genug, und dafür brauchst du Visualisierung, das anstreben. Und irgendwann klappt halt dieser bestimmte Power-Move, den du selber vielleicht dir unklar war, wie du das eigentlich erreichen kannst. Deswegen halte ich das für extrem wichtig, dass man sowas nutzt für sich. Übrigens, unsere Studenten, die wollen dann auch immer am Ende des Jahres, aber mittlerweile muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verletze, wenn ich am Kopf drehen wollte. Das geht nicht mehr ganz so gut, ehrlich gesagt. Ne? Aber so ein bisschen was vielleicht geht noch.
Ja, ich glaube, du könntest mir da einiges zeigen. Ich habe mir vor 15 Jahren und habe ich selbst angefangen, mit Zielen zu arbeiten. Und ich habe mir damals ganz viele Dinge aufgeschrieben, die ich erreichen möchte. Erstmal ohne Zeit. Also ohne Jahreszahl hinter in meinem Leben noch. Und eins davon war auch der Weg in die Selbstständigkeit. Eine Sache, die auf der Liste steht, die ich noch nicht umgesetzt habe, ist Breakdance lernen. Habe ich auch noch nie gesagt hier. Das ist vielleicht auch einer der Hintergründe oder ein Warum für mich, weil mich das einfach fasziniert. Ich finde das total krass, wie Breakdancer, was du eben gesagt hast, auf dem Kopf sich drehen können. Diesen Headspin heißt das, glaube ich.
Ja, Headspin, ja.
Oder eben auch die andere, da ist ja ganz viel Akrobatik drin, aber eben auch Rhythmusgefühl und so weiter. Das finde ich unglaublich toll. Und es muss auch Spaß bringen, wenn man da hinkommt, dass man das in einer gewissen Weise auch so beherrscht, dass man halt in so einen Flow reinkommt. Also ich arbeite jetzt viel auch an meiner eigenen Bewegungskompetenz, dass das auch viel Arbeit ist. Aber es bringt halt auch Spaß.
Das ist extrem viel Arbeit. Ja, das ist extrem viel Arbeit, aber wenn du, und dann musst du halt sehen, wenn du etwas machst, wir sind ja aufgetreten, also auch um Geld zu verdienen, ich sag's ganz ehrlich, und dann ist das etwas völlig anderes, wenn du etwas in der Trainingshalle kannst, versus du zeigst es vor anderen, dann funktioniert es nicht. Und dann musst du auch sozusagen, das ist ja eine Niederlage, musst du damit umgehen. Und du musst aber sagen, ich probiere es wieder. Irgendwann brichst du es durch. Und dann ist natürlich dieses Gefühl, wenn das Publikum sagen wird, ja überrascht von den Power Moves. Natürlich, heute ist vielleicht schon ein bisschen eine Übersättigung da, aber damals in den 80er Jahren, die nehmen ja nicht an, dass du das jetzt gleich machst, was sie selbst nicht für sich für unmöglich halten. Und dann bricht natürlich aus dem Publikum sozusagen dieses überraschende Gefühl, bricht heraus. Also die Leute sozusagen machen Geräusche, die sie selber gar nicht geplant haben. Das ist irgendwie, das hat uns schon ein bisschen fasziniert, das zu bekommen. Das sage ich ganz ehrlich.
Wollen wir zum zweiten Prinzip übergehen? Wie geht's dann weiter? Also jetzt habe ich ein klares Zielbild vor Augen, also wirklich ein Bild, das ich visualisieren kann, und ich habe ein starkes Warum dahinter, das mich eben auch mir einen Sinn dahinter gibt. Wie geht's dann weiter?
Ja, und dann kommt jetzt gleich so ein Sidekick eigentlich. Na, da kickt jetzt was von der Seite rein. Das zweite Prinzip ist das Prinzip der Unsicherheit. Und zwar ist es so, Strategie, der Plan, das richtet sich ja alles in die Zukunft. Und das ist im Grunde ist eine triviale Erkenntnis, die Zukunft kann keiner wissen. Da sind die Worte wirklich wichtig. Es ist nicht nur so, dass die Zukunft keiner weiß, sondern ich habe ja in anderen Arbeiten nachgewiesen, die Zukunft kann keiner wissen. Oder ich habe gezeigt, unter welchen Bedingungen man die Zukunft wissen könnte. Und die sind so absurd, dass da rauskommt, die Zukunft kann keiner wissen, es sei denn, diese Bedingungen würden eintreten. Und wenn das so ist, dass alles Zukünftige unsicher ist, dann heißt das ja, dass eben die Erfüllung deines Planes unsicher ist. Also wir können wieder das Beispiel nehmen, 1. Januar, ja, also ob du wirklich noch am 15. Juli dabei bist, das ist eben unsicher. Und deswegen ist dieses Prinzip der Unsicherheit so ganz zentral, wenn es um Strategie geht, weil es eben nicht eliminierbar ist. Du kannst Unsicherheit sozusagen für die Zukunft kannst du nicht eliminieren. Und deswegen ja, kommt es eben dann darauf an, dass man sich zunächst einmal darüber bewusst ist, dass man, immer wenn es um die Zukunft geht, sollte man sich klar sein, es sind Annahmen, die ich treffe und eben nicht wissen und so weiter. Also das sind viele Dinge, die einfach in dieser Unsicherheit drinstecken. Und natürlich auch die Frage, was kann ich denn tun? Nicht, um das zu eliminieren, aber um damit umzugehen. Ich nenne das Umgehen, weil ich bin dagegen zu sagen, wir schaffen die Unsicherheit ab. Das ist völliger Quatsch. Das kann keiner, aber du kannst versuchen, damit umzugehen.
Wie denn?
Einen ganz wichtigen Punkt haben wir schon angesprochen, und zwar ist das die Fähigkeit zur Flexibilität. Unsicherheit heißt ja letztendlich, du weißt nicht, jetzt nehmen wir mal in einen Strategiekontext ein Unternehmen, du hast Wettbewerber, was machen die jetzt ganz genau? Das weißt du ja nicht. Ja, du kannst natürlich irgendwie versuchen, Recherche zu machen und so, wo stehen die mit Leuten zu reden und irgendwas rauszubringen, aber du weißt es eben nicht ganz genau. Der strategische Akteur, ne, hält ja auch Dinge sozusagen im Privaten, hält ja im Geheimen. Du erzählst ja, niemand erzählt ja, also ich, das ist meine Strategie. Also manche sagen, dass es ihre Strategie ist, aber da muss man vorsichtig sein, das ist natürlich etwas fürs Publikum, das ist nicht wirklich die Strategie. Also du weißt nicht genau, was kommt. Und das heißt, jetzt musst du die Fähigkeit haben, gibt es zwei Wege dazu, zu sagen, was mache ich denn, wenn? Und zwar ist das zum einen, du kannst dir proaktiv sozusagen überlegen, was würdest du im Eintreten bestimmter Ereignisse tun? Oder du kannst sagen, naja, ich weiß es ohnehin nicht, aber ich habe immer die Fähigkeit anzupassen. Also das nenne ich reaktive Antwortfähigkeit oder eben proaktive Antwortfähigkeit. Das sind Dinge, die ich empfehle, jedem ganz, ganz bewusst sozusagen sich damit auseinanderzusetzen und nicht zu glauben, es wird genauso kommen. Es wird nicht alles wird genauso kommen, manches vielleicht, aber nicht alles wird genauso kommen, wie du es geplant hast.
Ich glaube, wichtig ist hier wirklich, sich auch darauf einzustellen, dass Dinge passieren werden, die ich nicht vorhersehen konnte, dass es wichtig ist, dann eben flexibel Wege zu finden.
Nimm einfach, du hast einen Plan und dann bekommst du eine Erkältung. Also sag mal, du hast ein Virus, bist krank. So, es ist das Dümmste zu sagen, ich trainiere weiter, also Herzmuskelentzündung und so weiter. Na, das so ein Stichwort. Also, da heißt also die Frage, was machst du denn dann in diesen Wochen? Und da eben nicht zu zerbrechen oder daran sozusagen die alles in Frage zu stellen, völlig das ganze Ziel und so weiter. Da fängt Flexibilität einfach schon an.
Wir nutzen zum Beispiel im Coaching mit unseren Klienten, wenn wir diese Check-in-Gespräche haben, einmal die Woche, alle zwei Wochen zum Beispiel, die Technik, was nimmst du dir vor? für den nächsten Zyklus, zum Beispiel in die nächste Woche und nächsten zwei Wochen? Und wie sicher bist du dir, dass du es hinbekommst auf einer Skala von 1 bis 10? Und da haben wir immer ganz gerne 8 aufwärts. Das, was, glaube ich, viele Menschen machen, ist, dass sie ja den Best Case planen. Und wahrscheinlich gibt es zwei Wochen im Jahr, wo man es dann so gut hinkriegt, zumindest in vielen Fällen. Und sich da auch ganz bewusst zu fragen, okay, nehmen wir mal an, es kommt was dazwischen. Was wäre ein Weg, den ich zum Beispiel, wenn wir jetzt über Training oder Ernährung reden, den ich trotzdem umgesetzt kriege?
Und genau da wendest du sozusagen an, was ich jetzt hier das Prinzip der Unsicherheit nenne. Du wendest das damit ganz, ganz, ganz aktiv an. Und ich meine, ja, hier im Fitnessbereich sozusagen kannst du das sehr, sehr gut übersetzen. Viele Unternehmen, mit denen ich arbeite, die haben keine Idee davon, was denn wenn. Also man glaubt es jetzt fast gar nicht, aber es ist tatsächlich so. Und deswegen ist das sozusagen so wichtig, das klarzumachen, das ist ein universelles, nicht sozusagen eliminierbares Prinzip. Deswegen muss ich muss in jedem Lebensbereich, ne, nimm beispielsweise Stromausfall Spanien. Haben wir vor ein paar Monaten, da sind die Leute, ich weiß nicht, 36 Stunden oder so ohne Strom. Ja, wenn du kein Bargeld in der Tasche hattest, konntest du eben dir noch nicht mal Lebensmittel oder Windeln oder irgendetwas kaufen. Das heißt also, die Vorbereitung sozusagen auf, es könnte irgendwas anderes kommen, heißt zum Beispiel, ich habe ja mal 100 Euro in der Tasche. Ja, so, damit ich irgendwie weiterkomme. Ja. Also ganz simple Weise, du kannst jeden Lebensbereich nehmen, nirgendwo tritt tatsächlich die Dinge immer so ein, wie sie geplant waren. Und deswegen immer sozusagen, hast du noch ein Ass im Ärmel? Ja, das ist, damit es weitergeht.
Wir haben jetzt gesprochen, Prinzip des Erfolgs. Das erste Prinzip ist das Ziel, die klare Zielbild zu haben. Nummer 2, die Unsicherheit auch zu antizipieren. Dinge können passieren. Wie geht es dann weiter? Prinzip Nummer 3?
Prinzip der Veränderung. Warum? Weil wir haben gesagt, Strategie strebt irgendetwas an. Ich habe vorhin mal sozusagen gesagt, in Bezug auf diesen Fitnessbereich, ja, weißt du denn überhaupt, was ist dann anders? Also, wenn du fit bist. Ja? Und insofern steckt in Strategie, steckt ja im Kern drin, dass die Dinge nicht so bleiben, wie sie sind, sondern die Dinge sollen sich ja verändern. Du willst ja, dass die Dinge sich verändern. Insofern, diese drei Dinge gehören, drei Prinzipien gehören dann zusammen. Ich sage gern, Erfolg durch Veränderung unter eben Unsicherheit. Also das Prinzip der Veränderung geht jetzt eben her und sagt, was muss ich denn vorn ändern, damit ich hinten mein Ziel erreiche, damit sich sozusagen in der Konsequenz, in der Wirkung etwas ändert, etwas anders ist morgen, als es heute ist. Insofern ist halt wichtig, sozusagen auch in dieser Kausalkette, die nicht deterministisch ist, weil wir haben ja Unsicherheit, sondern in dieser Kausalkette auch zu denken, was muss ich heute anders machen? Ich will vielleicht nochmal einen Kommentar geben. Du hast gesagt, als du angefangen hast, hast du dir so eine ganz lange Liste gemacht. Ich glaube, und das ist ja auch, also das ist ja etwas, was du auch vertrittst. Die Länge der Liste könnte ein Problem sein. Ja. Sondern die Frage ist, konzentriere dich auch auf gegebenenfalls einige wenige Dinge, die wirklich, wirklich wichtig sind zur Veränderung, damit du eben dein Ziel erreichst. Ich rede in dem Buch davon, was sind sozusagen, was ist das Kern des Strategieproblems? Du könntest auch sagen, ohne was geht es auf keinen Fall. Das ist sozusagen, reduziere das Ganze auf das Minimum, um eben zu den wirklich wichtigen Veränderungen zu kommen, und identifiziere vor allem auch, welche davon sind absolut notwendig. Wenn die wegfallen, bricht es zusammen. Das halte ich für zentral in diesem Prinzip der Veränderung.
Oh, das ist gut, dass du das ansprichst, Thomas. Tatsächlich habe ich auch das Thema Breakdance ist für mich also nach wie vor faszinierend. Ich habe auch den Film übrigens, Beat Street, mega cooler Film. Verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Und ich habe tatsächlich damals gesagt, was sind Must-Haves? Und das waren wenige Dinge. Das Thema Breakdance bin ich in dem Maße noch nicht angegangen. Ich glaube auch, also das ist meine feste Überzeugung, dass auch, jetzt würden einige wahrscheinlich sagen, ja gut, Marc, du bist ja auch schon 46, so langsam wird die Zeit knapp. ja, stimmt. Und andere Dinge haben halt nach wie vor Priorität bei mir. Trotzdem arbeite ich jetzt seit ein paar Jahren an meiner Athletik und auch so Körperbeherrschungsthemen, wo ich ganz ehrlich zugeben muss, da habe ich überhaupt kein Talent für. Zum Beispiel so Dinge wie einen Handstand zu lernen, da brauche ich unglaublich lange für. Ich merke aber trotzdem Fortschritte. Und solange ich Fortschritte mache, komme ich meinem Ziel näher. Ich glaube, das Beste und das Einfachste ist, wenn du wirklich ein großes Ziel hast, auf das du hinarbeitest. Wäre ich damals in alle Richtungen gleichzeitig gerannt und hätte gesagt, oh, ich mache jetzt Breakdancen und ich mach mich noch selbstständig und ich arbeite noch an Krafttraining und Ausdauersport und optimiere noch meine Ernährung, das hätte mich alles komplett überfordert. Also ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Und vielleicht auch nochmal zum Thema Veränderung. Was muss ich heute anders machen, um überhaupt in der Lage zu sein, um eben ja, Veränderungen, Ziele erreichen, bedeutet eben Veränderungen umsetzen. Ansonsten wäre ich ja schon da. Ich glaube, was auch wichtig ist, ist, dass viele Menschen haben ja auch so gemischte Gefühle gegenüber Veränderungen. Weil ich habe mal irgendwo gelesen, dass das auch so ein psychologischer Aspekt ist, dass die meisten Menschen so Angst davor haben, dass es dann schlechter wird. Und ich glaube, wir müssen ja auch festhalten, dass jede Veränderung auch immer Nachteile hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich esse gern dreimal am Tag eine Pizza, ja, und ich will was optimieren, ein bisschen abnehmen, dann wäre zum Beispiel eine Veränderung, dass ich nur noch zweimal am Tag eine Pizza esse und am dritten Mahlzeit eben was etwas Fitnesskompatibleres. Wie gehst du mit diesem Thema Veränderungen um? Ich habe auch Veränderungsprozesse damals im Projektmanagement, als ich noch angestellt war, begleitet. Da weiß ich, dass das ein Riesenthema war in Organisationen, wenn ich zum Beispiel Prozesse optimiere oder so, dass die Menschen sagen, ja, aber das ist jetzt erstmal unangenehm. Ich muss ja an meinem Arbeitsabläufen was ändern und wer weiß, meistens klappt das ja eh erstmal nicht. So einen ähnlichen Effekt habe ich aber auch in meinem eigenen Leben, wenn ich anfange, meine Ernährung zu verändern, die ja nun täglich mehrmals stattfindet. Ja, das ist schon ein krasser Eingriff in meinen Arbeits- oder in meine Lebensweise. Hast du da so Best Practices, wie man mit solchen Veränderungsprozessen umgeht und vielleicht auch mit der Angst, dass es vielleicht dann schlimmer sein könnte oder das Leben unangenehmer sein könnte als vorher?
Naja, man muss zunächst mal sagen, und das hast du im Prinzip schon angesprochen, es gibt zwei neurologische Effekte. Und zwar der eine ist tatsächlich, das lässt sich im Übrigen auch messen, der eine ist tatsächlich, Veränderung tut weh. Das heißt also, woran liegt das? Veränderung heißt, ich muss etwas verlernen. Ja, ich muss also eine eingeübte Routine, die muss ich aufbrechen, die muss ich erstmal identifizieren, dann muss ich sie verlernen und muss sie ersetzen. Das ist Schmerz. Aber es gibt einen zweiten Effekt, und zwar, der Mensch lebt ganz stark von der Hoffnung. Das heißt also, die Aussicht darauf, auf eben die Erreichung des Ziels, die Aussicht darauf, dass morgen eben etwas anders ist, das ist ein unglaublicher Antrieb für den Menschen und es lässt sich auch neurologisch nachweisen, dass es eben im Gehirn sozusagen zu Prozessen, zu Ausschüttungen, zu Verarbeitungen kommt, die diese Vorfreude, ne? Vorfreude ist die schönste Freude, es sind alles nur unterschiedliche Ausdrucksformen für genau diesen Effekt. Und deswegen ist es so wichtig zu wissen, warum. Das heißt, ich überlege mir immer sehr genau, warum mache ich etwas? Da mögen andere vielleicht sagen, ja, das ist ja sehr kopfgesteuert, meinetwegen. Ich weiß immer ganz genau, warum. Und deswegen bin ich auch bereit, Schmerz zu ertragen. Das sind für mich Investitionen. Ich investiere das in der Hoffnung auf spätere Belohnung. Meine Definition von Investition, ich verzichte heute auf etwas, also eben die dritte Pizza oder die zweite Pizza. Und ja, das ist unangenehm. Natürlich will ich jetzt sozusagen dann noch eine essen, aber ich visualisiere und sage, ja, Moment, aber wenn ich das tue, dann bekomme ich. Du könntest auch sagen, das ist sozusagen die Möhre, die wir uns selber vor die Nase halten müssen, damit wir uns eben steuern in die gewünschte Richtung. Und gerade wenn du Dinge versuchst anzustreben, die weiter weg liegen, also nimm dein Breakdance-Beispiel, sozusagen da irgendein Power-Move, also mein Power-Move war Windmile. Ich habe Windmile-Rekorde versucht aufzustellen, auch erreicht. So. Aber du bist unheimlich fasziniert davon und jeder hat irgendetwas anderes, wovon er total fasziniert ist, wo er sagt, da brauchst du mich früh, brauchst mir keinen Wecker stellen, ich stehe von selbst auf und dann laufe ich da. Wenn du das nimmst, dann ist das eigentlich der Antrieb. Und das ist ja genau das Problem in Organisationen. Die Leute wissen nicht, warum. Und deswegen wollen sie auch nicht richtig und so weiter. Wenn du nicht weißt, warum du das machst, dann kann natürlich dieser positive Mechanismus im Gehirn, der kann ja gar nicht ausgelöst werden. Insofern funktionieren ja auch die meisten Veränderungsprozesse in Organisationen, muss man ganz ehrlich sagen, funktionieren ja gar nicht. Also ich kenne Organisationen, große Organisationen, da jagt die eine Welle der Veränderung, die vorhergehende, die ist noch gar nicht abgeschlossen, kommt schon wieder mit dem nächsten. Und dann dekappeln die Leute, also die koppeln sich ab und sagen, komm, lass sie mal reden, da kommt wieder der Nächste und dann geht es vorbei. Aber im Kern wissen sie nicht, warum sie sich verändern sollen. Und dann hast du natürlich nur den negativen Effekt und nicht den positiven Effekt.
Also wenn das Warum nicht klar ist oder nicht schön ist, dann bleibt nur noch der Schmerz.
Also es klingt jetzt irgendwie komisch oder masochistisch. Schmerz muss nichts Schlechtes sein. Ich fahre zum Beispiel gerne Alpenpässe mit dem Rennrad. Und da fährst du, nimm jetzt mal Würzjoch in den Dolomiten von der Seite von Klausen. Keine Ahnung, 2,5 Stunden oder fahre ich da hoch. Ich bin momentan nicht in der allerbesten Form. Ich muss mal wieder richtig nachlegen. Aber ich mute mir selbst diesen Schmerz sehr, sehr gern zu, weil ich eben ich besiege diesen Pass. Und das ist ein Erfolg, das ist ein Antrieb und ich freue mich tatsächlich hinterher darüber, dass ich das heute trotz nicht der allerbesten Form geschafft habe. Und dann gibt es einfach auch Motivation für das Nächste.
Also das ist ein ganz, aus meiner Sicht, auch ein elementarer Punkt. Also eine schöne Metapher ist, oder ein Beispiel, wir waren vor ein paar Jahren, meine Frau und ich, damals noch zu zweit, wandern im Yosemite Park, haben eine USA-Roadtrip gemacht. Und da gibt's halt die Möglichkeit, diese krassen Aussichtspunkte, wo man eben ins Yosemite Valley reinschaut, wo man wirklich diese, also wirklich Postkartenaussicht hat, die es auch nur an wenigen Orten der Welt gibt. Und man kann da mit dem Auto hinfahren, zum Teil. Und dann steigt man aus, guckt sich das an und fährt weiter. Oder man wandert vom Valley aus diesen Pass, und das sind häufig 1000 Höhenmeter oder so, wo es wirklich steil hochgeht und es ist auch anstrengend, man schwitzt, muss sich da hocharbeiten und schaut dann ins Tal runter. Und ich finde, das ist so viel befriedigender, wenn man sich das selbst erarbeitet, als wenn man mit dem Auto hochfährt. Und das ist so ein einfaches Beispiel, was wir in allen Lebensbereichen wiederfinden. Dieser, man kann es Schmerz nennen, es ist einfach etwas, was ich an Arbeit reinstecke, was vielleicht momentan unangenehm sein kann, aber wo ich auch ja weiß, warum ich das tue und wofür ich das tue und wo ich gerne hin will, das ein elementarer Anteil der Lebenszufriedenheit bringt.
Ja, du könntest sagen, es kämpfen immer zwei Leute gegeneinander, nämlich du in der Rolle desjenigen, der verhindern will, und du in der Rolle, der es erreichen will. Manche nennen das jetzt innerer Schweinehund. Aber am Ende geht es doch darum, dass wir uns selbst besiegen. Klingt komisch, aber du setzt doch selber den Widerstand. Du sagst doch, ich trainiere jetzt nicht weiter. Und dann musst du in einer anderen Rolle sagen, nein, ich trainiere jetzt noch weiter. Das ist noch nicht die Grenze oder die verschiebe ich jetzt gerade. Und das kannst du auf jedem Niveau machen. Das machen manche auf Top-Niveau, Grenzen verschieben. Aber jeder hat sozusagen individuell, deswegen eigener Weg, die Grenze, die er jeden Tag ein Stück versuchen kann zu verschieben. Und das ist eben die Veränderung. Und dann passiert da auch was.
Und ich glaube, wichtig ist gerade beim Thema Fitness und Gesundheit, dass auch die kleinen Veränderungen, ich muss also nicht stundenlang den Schweinehund überwinden. Manchmal reicht es wirklich nur eine Minute ranzuhängen. Oder du hattest das Beispiel mit den Klimmzügen. Wenn ich dann eine Wiederholung mehr schaffe, habe ich ja schon die Veränderung. Aber häufig habe ich auch alleine dadurch, dass ich es regelmäßig tue, dass ich eben dranbleibe, das ist vielleicht sogar noch einer der ganz wichtigen Punkte, auch schon die Veränderung getriggert.
Ja, da kann man sich auch ein Beispiel nehmen. Ich erinnere an Sergej Bubka. Der hat den Weltrekord im Stabhochsprung immer nur um 1 Zentimeter rausgeschoben. Und gut, der hat auch eine Prämie immer bekommen für den Weltrekord. Und du plantest. Das ist jetzt heute der Weltrekordhalter im Stabhochsprung. Er macht es genauso. Das ist jetzt bei 6,30 Meter ist der mittlerweile angekommen. Und das kann sich jeder eigentlich, wem das Beispiel gefällt, das Beispiel nehmen, eben 1 Zentimeter mehr. Ja, das ist dann schon wieder ein Weltrekord. Für dich ist dann eben ein persönlicher Rekord. Deswegen, ich kann das nur absolut unterstützen, was du sagst. Also jeder kleine Schritt. Irgendwann ist die Schildkröte über den ganzen Platz gelaufen. Ja.
Ich glaube, wir können das Thema Veränderung akzeptieren. Ist klar geworden auch, dass wir Veränderungen brauchen, auch um Ziele zu erreichen. und auch einen Weg finden, diese Veränderungen nicht nur zu akzeptieren, sondern auch wertzuschätzen. Wenn wir dann ein Stück weitergehen, das nächste Prinzip ist das Prinzip der Reichweite, nennst du es. Was steckt da dahinter?
Man muss zunächst mal ganz kurz vorweg schicken, es gibt eigentlich zwei Ebenen. Die erste Ebene, die haben wir schon abgehandelt mit diesen ersten drei Prinzipien. Erfolge erzielen durch Veränderung unter Unsicherheit. Ich nenne das die intentionale Ebene. Das ist getrieben von dem, wen ich will und was ist dafür notwendig. Und jetzt gibt es eine zweite Ebene, das sind die Instrumente. Und Reichweite ist dieses erste Instrument. Das ist simpel die Frage, auf welchen Feldern will ich eigentlich konkurrieren? Das heißt also, Strategie auf den Ebenen der Instrumente beginnt nicht damit, wie ich konkurriere, sondern wo ich überhaupt konkurriere. Wo will ich mit anderen in den Wettbewerb treten? Auf welche Felder trete ich aktiv ein? Das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Du hast vorhin gesagt, ja, du hast das und das und das und das. Also viele verschiedene Felder. Und da geht es jetzt eben darum, eine Selektion zu finden. Was sind denn die, auf die ich mich tatsächlich konzentrieren möchte? Oder wenn du jetzt schon im Prozess bist und du bist in mehreren Feldern aktiv, könnte es gegebenenfalls sein, du solltest mal überlegen, ob denn das so gut ist oder ob du dich gerade verzettelst und ob du nicht vielleicht ganz bewusst in einem Feld sagst, nein, hier mache ich nicht weiter, um eben mich auf andere Felder konzentrieren zu können. Das steckt eigentlich hinter Reichweite. Und das kannst du wiederum auf ganz unterschiedliche Lebensbereiche beziehen. Unternehmen müssen sich fragen, in welchen Märkten wollen sie eigentlich aktiv sein? Wo sind sie denn überhaupt gar nicht mehr wettbewerbsfähig? Da müssen sie sich zurückziehen, um nicht eben weiteren Schaden anzurichten. Im Fitnessbereich ist natürlich die Frage, was willst du alles tun? Von Kunstturnen bis Stabhochsprung. Das wird vielleicht den Einzelnen etwas überfordern. Überall hast du diese Frage, wo sollte ich mich engagieren und wo sollte ich es ganz bewusst nicht tun?
Im Prinzip geht es da um Priorisierung an dem Punkt. Es gibt ja auch den Spruch, wer mehrere Hasen jagt, fängt keinen. Wo investiere ich meine Energie? Ich versuche ja bei mir über die Markformel da eine Antwort zu geben für diejenigen, die ihren Körper sichtbar verändern wollen, die sich einfach eine sportlichere Figur wünschen. Da gebe ich im Training die Empfehlung, fokussiere dich mehr aufs Krafttraining, bevor du über Cardio nachdenkst. Das wäre für eine bestimmte Zielrichtung eine Vorgehensweise, hier Prioritäten zu setzen.
Genau.
Du hattest noch den Begriff Konkurrieren angesprochen. Was gilt denn, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich konkurriere mit mir selbst, ja, nicht mit anderen?
Das liegt natürlich daran, meinem Verständnis von Strategie. Also es ist ein Instrument im Wettbewerb. Deswegen bringe ich das immer wieder auf das Thema Konkurrenz. Ja, das steckt in allem immer drin. Wenn ich selbst mir konkurriere, ist letztendlich das, was du gesagt hast. Was ist mir wichtig? Priorisieren. Zeitliche Verteilung. Wenn es um mich selbst geht, glaube ich, geht es ein bisschen um zeitliche Verteilung. Also in deinem Fall Breakdance, also erst wenn du 50 bist und im Übrigen, es ist nie zu spät. Und Fitness ist die Grundvoraussetzung. Also wer nicht fit ist, wird es schwierig, aber wer schon mal fit ist, bin sehr gespannt. Immer wieder zu jedem Zeitpunkt geht es darum zu sagen, also ich habe nur begrenzte Ressourcen, begrenzte Aufmerksamkeit, begrenzte Fähigkeiten. Und die setze ich jetzt in die Felder ein, wo ich eben den größten Effekt erzielen kann. Es gibt einen dritten Aspekt, den wir noch nicht genannt haben. Das ist, ich muss, wenn ich in mehreren Feldern aktiv bin, muss ich natürlich auch fragen, wie kann ich die Dinge kombinieren zum jeweiligen Vorteil der unterschiedlichen Felder. In deinem Beispiel Cardio, bin jetzt da kein Experte, aber ich könnte mir vorstellen, also man kann vielleicht auch aus der bewussten Kombination dieser beiden Felder nochmal jeweils etwas mehr rausholen, als wenn ich eine Sache nur isoliert tue.
Es ist so, dass ich beim Krafttraining davon profitiere, wenn ich eine gute Ausdauer habe. Ich regeneriere zum Beispiel nach einem Trainingssatz viel schneller, braucht dann kürzere Erholungspausen oder kann die Erholungspausen besser nutzen. Und so wird dann das ganze Krafttraining effektiver bis zum gewissen Grad. Ich kann natürlich auch mir durch zu viel Ausdauersport, kann ich dahin kommen, dass ich dann ins Übertraining reinkomme und das zu viel wird. Also ich muss da den Sweet Spot finden. Und ich glaube, das ist bei, wenn wir in den Unternehmenskontext gehen, ja auch ähnlich, dass es Synergien gibt zwischen zwei Feldern. Und in dem Fall würde ich sogar sagen, wer beides abdeckt, Der hat sogar einen noch stärkeren Effekt als 1 plus 1 gleich 2, sondern das wäre dann vielleicht 1 plus 1 gleich 4 am Ende. Also das definitiv. Das definitiv. Und manchmal haben wir halt die Situation, dass wir wirklich sagen können, ich kann aber nur eins von beiden. Und dann wäre in dem Fall meine Empfehlung, dann fokussiere dich aufs Krafttraining.
Ja, das ist super interessant. Ich habe ja gesagt, ich mache jetzt das, was ich tue, so seit 35 Jahren. Also beschäftige ich mich professionell auch mit Unternehmensstrategien. Und wir haben in dieser Zeit den größten proprietären Datensatz aufgebaut über die Reichweite von börsennotierten deutschen Unternehmen. In unserem Datensatz sind mehr als 70.000 Investitionen und Desinvestitionen, also die Veränderung. Ich gehe in etwas rein, beziehungsweise ich gehe aus etwas raus. Und es gibt diesen Mythos, Fokus schlägt alles, Fokus ist besser. Dieser Mythos läuft weltweit durch die Köpfe und ich kann zeigen, das ist Quatsch. Sondern es gibt nicht dieses ist immer besser. Genau das, was du sagst. Es kann aus der Kombination ein Vorteil kommen. Es kann Zeiten des Fokus geben. Es gibt aber auch Zeiten eben der Transition. Deswegen muss ich auf so eine Frage im Bereich der Unternehmen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, wie du sagst, im Bereich eben des Trainings des Einzelnen sehr, sehr genau hinschauen und darf nicht in diesen Schwarz-Weiß-Bildern denken.
Wer da tiefer einsteigen möchte, zumindest was die Grundsätze angeht, da möchte ich jetzt schon mal eine Lanze brechen für dein Buch. Scharf stellen ist der Titel. Wir verlinken das in den Shownotes. Da geht's dann wirklich um die Dinge, die du in deinem Leben umsetzen kannst. Und wir verlinken auch nochmal deine Arbeitswebsite und Kontakt, sodass man alle, die vielleicht auch in das Thema Wirtschaft noch tiefer einsteigen wollen, sich nochmal mit deiner Arbeit, Thomas, beschäftigen können, da einsteigen können. Wir haben jetzt gesprochen über die Reichweite, also im Prinzip die Frage, auf welchen Feldern möchte ich mich eigentlich betätigen? Wie geht's weiter?
Nächste Prinzip schließt sich direkt an die Auswahl der Felder. Jetzt kommt das Prinzip des Vorteils. Und in dem Prinzip des Vorteils geht es also darum, den Kern von Konkurrenz. Nämlich, worin bin ich besser als mein Wettbewerber? Wie unterscheide ich mich also von meinen Wettbewerbern? Und das ist ganz zentral im Wettbewerb. Ich unterscheide hier unterschiedliche Formen von Wettbewerb. Und zwar gibt es Wettbewerb zwischen Individuen, ja, also ein Boxkampf zum Beispiel. Ja, das sind zwei Akteure, die sich gegenüberstehen. Oder es gibt auch Wettbewerb zwischen Gruppen, also ein Militär versus ein anderes Militär, das sind zwei Gruppen. Durch diese Dimension hast du schon ganz unterschiedliche Effekte eben bei Gruppen. Da kommt es auf inorganisationale Dinge sozusagen an. Du hast gesagt, naja, die Leute machen nicht mit und so weiter. Das sind Effekte, die hast du bei Individuen natürlich nicht. Da steht wirklich der Einzelne. Und dann gibt es auf der anderen Dimension direkten und indirekten Wettbewerb. Das heißt also, ein Boxkampf ist ein direkter Wettbewerb. Ja? Das heißt also, der Vorteil des einen ist der Nachteil des anderen. Im indirekten Wettbewerb haben wir immer einen, der irgendwie entscheidet. Also im Eiskunstlauf beispielsweise hast du auch Individuen, aber da gibt es ja den Wertungsrichter. Das heißt also, eine subjektive Perspektive, wer ist jetzt besser? Also es kommt im indirekten Wettbewerb darauf an, in den Augen des Wertungsrichters, also in diesem Beispiel, eben besser zu sein als der Konkurrenz. Da hast du also die Präferenz sozusagen des Wertungsrichters spielt eine Rolle. Für Unternehmen haben wir auch einen indirekten Wettbewerb zwischen Gruppen, nämlich da entscheidet letztendlich der Kunde. Greift er zum Produkt, ja, dann bist du im Vorteil oder greift er nicht zum Produkt. Aber du kannst es nicht direkt selbst entscheiden, sondern du kannst nur alles tun, damit er zum Produkt greift. Und wenn du jetzt diese unterschiedlichen Formen nimmst, dann kommt es eben auf unterschiedliche Dinge an, wenn es um die Frage geht, komme ich hier in den Vorteil?
Das heißt, das ist ein Prinzip, was ja ganz klar auf den Wettbewerb ausgerichtet ist. Wenn ich jetzt rein über persönliche Veränderungen rede, dann wäre mein Plädoyer sogar, manchmal macht es ja auch Sinn, da sich auf die eigenen Schwächen erstmal zu fokussieren, die eigenen Schwachpunkte auszumerzen, anstelle die Stärken zu stärken. Also es ist ein anderer Kontext, glaube ich, in dem Fall wirklich. Ne?
Es lässt sich eigentlich relativ einfach übertragen, wenn du auf eine einzelne Person schaust, also jetzt im Fitnessbereich, die Ziele hat und weiß, warum, also worüber wir schon geredet haben, dann kannst du ja auch ganz einfach einen Vergleich ziehen, und das ist der Vergleich über die Zeit. Nämlich heute versus morgen. Du kannst also sagen, erreiche ich tatsächlich den Klimmzug mehr, jetzt um mal in meinem Beispiel zu sein, gegenüber vorher. Oder du kannst sagen, wann erreiche ich den Klimmzug mehr. Also Vorteile sind letztendlich nichts anderes als Vergleiche. Und für eine einzelne Person ist immer der Vergleich über die Zeit. Bin ich besser geworden? Bin ich besser geworden in den für mich relevanten Bereichen? Du hast gesagt, ja, wenn jemand eben, abnehmen möchte, empfiehlst du Krafttraining. Also das heißt ja die Frage, welche Mittel befähigen mich jetzt dazu, eben meinem Ziel schneller näher zu kommen? Und so kann ich ganz einfach diese Überlegung, eben dieses Prinzip des Vorteils, auch auf eine einzelne Person anwenden. Also ist der Thomas Hutschenreuther besser in 2025 als der Thomas Hutschenreuther in 2024? Wo ist der Thomas Hutschenreuther schlechter geworden in 25 gegenüber 4? Also nimm dir einfach zwei unterschiedliche Zahlen. Und schon sind wir ganz klar in einer Vorteils-Nachteils-Diskussion. Besser, schlechter, da ist die Linie des Prinzip des Vorteils.
Das setzt ja voraus, dass ich auch irgendwo eine Metrik habe oder einen Kennwert, der mir überhaupt ermöglicht, festzustellen, habe ich denn hier eine Veränderung, habe ich hier eine Verbesserung? Ich nehme mal ein Beispiel jetzt aus meinem aktuellen Training. Ich habe ja gesagt, ich tue mich mit dem Handstand nicht ganz so leicht wie andere. Ich habe zum Beispiel, wenn ich eine Trainingssession durchziehe, dann trainiere ich dreimal einen Satz freie Handstände, mache so einen Akkumulationssatz, dass ich auf 45 Sekunden auf den Händen stehen frei komme. So, jetzt ist immer die Frage, ich mache das so an der Wand, also mit dem Rücken zur Wand, falle ich entweder raus in die eine Richtung, also zum Raum hin, oder komme ich gegen die Wand mit den Füßen, dann zählt die Zeit sozusagen neu. Und ich versuche in 70% der Fälle auf 30 Sekunden am Stück zu kommen. So, das ist mein nächstes Ziel. Da bin ich schon recht lange dran, muss ich sagen. Aber ich merke eine minimale Verbesserung. Also innerhalb von einem Monat zum nächsten schaffe ich vielleicht im Durchschnitt ein paar Sekunden länger das zu halten. Und ich bin jetzt schon so langsam, komme ich in die Nähe, dass ich wirklich auch diese 30 Sekunden am Stück manchmal schaffe. Also da sehe ich eine Verbesserung, auch wenn sie sehr langsam ist. Das heißt aber, für mich ist das ein Feedback, okay, du bist auf dem richtigen Weg zum Ziel. Das ist so eine Anekdote dazu, vielleicht nochmal, um ein Beispiel reinzubringen.
Ich glaube, es gibt einen Aspekt, also eine Überlegung sozusagen, die das bei mir auslöst. Wenn sozusagen das die Metrik ist, ja, also wie lange und so weiter, alles, was du jetzt beschrieben hast. Die Frage ist das auch der Weg? Also kannst du dir nicht etwas anderes überlegen, was du trainierst, um sozusagen das, was du eigentlich erreichen willst, zu erreichen? So klingt das für mich so ein bisschen. Ich könnte mir vorstellen, hör mal auf damit, mach mal was ganz anderes und kehr darauf zurück und vielleicht hast du einen entsprechenden Effekt. Das ist das eine. Und das andere ist die Analyse, was ist der Bottleneck? Was sozusagen, wenn du was noch änderst, bist du dann eben nicht 30 Sekunden oder sondern eben eine Minute oder du brauchst überhaupt gar nicht, du gehst überhaupt nicht mehr runter. Was sozusagen ist die Schwachstelle, die dich jetzt abhält, da noch länger zu sozusagen auszuhalten, das auszuüben. Das, also ich kann es nicht sagen, weil ich ja nicht, aber das wären die Fragen, die ich für mich versuchen würde zu stellen, um sozusagen wieder den nächsten Schritt zu machen, um den Vorteil zu erreichen. Ja?
Die Gefahr ist ja immer da, dass ich sozusagen in eine Sackgasse trainiere. Ich muss dazu vielleicht nochmal ein bisschen Kontext zu geben, sagen, das ist eine Übung von vielleicht 10, die ich mache im Rahmen des Handstandtrainings, und ich habe mir einen ganz erfahrenen Trainer genommen. Für mich ist zum Beispiel das Thema Handstandtraining, ich bin ja gerade selbst in dem Prozess. Ja, das heißt, ich brauche da jemanden, der schon ein Stück weiter ist als ich und beurteilen kann, genau das, was du eben gesagt hast, macht das überhaupt Sinn, so zu trainieren? Von dem weiß ich, der hat schon ganz viele Menschen betreut, die eben auch erfolgreich dann ans Ziel gekommen sind. Deswegen gebe ich mich da vertrauensvoll in seine Hände. Und trotzdem hinterfrage ich natürlich auch die Trainingsansätze, die Trainingsprinzipien. Kann dann rückblickend, glaube ich, auch wenn ich mein Ziel erreicht habe, vielleicht noch mehr dazu sagen.
Aber du weißt, dass Handstand für Breakdance nicht wirklich was bringt.
Ja, das war auch eben ein Beispiel. Also für mich ist Breakdance nach wie vor eine Faszination.
Ich versuche dich jetzt ja so ein bisschen auf meine Seite noch mehr zu ziehen. Ja. Also weg von den Turnern, mehr zu den Breakdancern.
Ja. Ich sehe das inzwischen eher als tägliche Praktik, in der ich an Neuem arbeite, wie so ein Handwerker.
Ja,
also für mich ist diese eine Stunde zum Beispiel Handstandtraining ist einfach meine tägliche Praxis fortzusetzen, mich auch aus meiner Komfortzone rauszubringen und neue Fähigkeiten, mein Fähigkeitenspektrum zu erweitern, was so die Bewegungsmöglichkeiten angeht. Dazu gehört für mich inzwischen auch Dinge wie, ich mache Koordinationsübungen. Da muss ich sagen, ohne jetzt konkret zu sagen, ich mache das für Breakdance zum Beispiel.
Ja.
Ich glaube, dass halt eine Bewegungskompetenz generell nützlich ist. Also wenn ich einfach eine Breite aufstelle, wie ich mich bewegen kann, dann wäre sozusagen Breakdance wäre etwas, was total cool ist und auch schön und was sich, glaube ich, auch in vielen Bereichen auch auf den Alltag überträgt, wenn man darin gut ist. Und ich denke eher so in dieser Alltagskompetenz auch darauf hin, dass eins der großen Warums, die ich so habe, ist, weil ich jetzt auch ein bisschen später Papa geworden bin, dass ich auch mit 70, 80 nachher noch einigermaßen fit sein möchte und auch zumindest jetzt die Weichen darin stellen möchte, dass ich die Chance erhöhe, dann immer noch frei zu sein in der Art und Weise, wie ich mein Leben gestalten kann, auch dann mit meinen Kindern.
Ah, das ist total wichtig. Das leitet schon zum nächsten Prinzip. Da habe ich schon wieder Assoziation. Das nächste Prinzip ist das Prinzip des Prozesses. Und zwar, das finde ich faszinierend im Fitnessbereich. Fitness ist nie zu Ende. Wenn du jetzt davon sprichst, zu sagen, wenn ich jetzt sozusagen mit meinen Kindern mit 70, das heißt ja, das ist ein fortlaufender, das finde ich so faszinierend. Wenn du sagst, ja, wann ist das mal gut? Das ist eine Daueraufgabe. Und das finde ich total faszinierend an diesem Bereich. Im Buch habe ich das Beispiel von Francesco Friedrich habe ich vorweggestellt vor diesem Prinzip. Der versucht jetzt eben den Rekord in den Olympiasiegen bei den Olympischen Spielen 2026 in Turin auf der Bahn in Cortina d'Ampezzo aufzustellen. Und das liegt im Prozess. Du musst sozusagen permanent dranbleiben. Klingt total trivial, ist aber in der Umsetzung ja so schwierig. Routinen, tägliches Training, die Judoka, die Meister, die sechste, siebte Dan, die trainieren immer noch sozusagen wiederum den Ugoshi und das Eindrehen und das alles sozusagen immer wieder, ja, weil es eben flüchtig ist. Und das begeistert mich in deinem Bereich, im Fitnessbereich.
Es gibt ein Zitat, ich schreibe mir manchmal, wenn ich so Zitate lese oder auf die stoße das auf, es gibt von einem Schriftsteller aus Südamerika, Borges heißt er, ein Zitat, der hat halt gesagt, ich habe es hier gerade offen, nichts ist auf Stein gebaut und alles, und das finde ich so passend für das Thema Fitness und Gesundheit, alles wird auf Sand gebaut, aber wir müssen es bauen, als wenn der Sand Stein wäre. Das impliziert halt, ich habe gar keine andere Wahl. Ich darf jeden Tag etwas tun dafür. Und wenn ich aufhöre, etwas dafür zu tun, dann verliere ich es wieder. Und da kann man sich jetzt natürlich drüber ärgern und drüber beklagen, aber es ändert nichts. Ich darf jeden Tag dran arbeiten.
Ja, absolut. Ja, darf's. Also das ist nett formuliert.
Mich motiviert das mehr, als wenn ich muss sagen.
Aber ich glaube, das, was du vorhin gesagt hast, das ist wirklich was auch eben in diesem Prinzip des Prozesses so wichtig ist. Du hast gesagt, also das tägliche 1 Stunde Handstandtraining. Naja, das für dich wie so ein Handwerker. Das ist eben eine Routine. Das ist eben etwas, was völlig in Fleisch und Blut übergegangen ist schon. So ist das auch in diesem Prozessprinzip in Strategie. Also ich spreche davon, versuche Meisterschaft zu erlangen in den Dingen, die für dich wichtig sind, also in den einzelnen Tätigkeiten. Da bin ich jetzt im Detail, ja, und versuche aber, die Dinge sind flüchtig, versuche diese Dinge permanent zu erneuern. Und ich habe ein Subkapitel, das heißt Kampf dem Schlendrian. Ja, wenn du nichts tust, dann ist es eben, geht es weg, dann kommt der Schlendrian hinein. Bei Organisationen ist es ganz wichtig. Wir haben viele Organisationen, die sind Top-Performer gewesen und dann zurückgefallen, weil der Schlendrian einfach reinkommt. Und dagegen zu kämpfen, ja, das ist dann die berühmte Sisyphus-Arbeit. Aber das ist eben wichtig. Ja, und dem geht's nicht.
Wir haben noch ein Prinzip offen, Thomas. Prinzip 7, das Prinzip des Fit. Damit ist, glaube ich, nicht unsere Fitness gemeint, sondern was anderes. Ne?
Ja, wobei es ist nicht völlig losgelöst davon, aber das Prinzip des Fits, da sind zwei Dinge wichtig, wenn man das jetzt ganz zusammendampfen wollte. Und zwar erstens, wir haben 6 unterschiedliche Teile gehabt. Ja? Erfolg, Unsicherheit, Veränderung, Reichweite, Vorteil, Prozess. Worauf es aber ankommt bei Strategien, das geht ein Stück weit zurück auf das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich bin fasziniert von Systemen, gerade wenn es komplex ist. Worauf es jetzt ankommt, ist, dass alle diese Teile kohärent zusammenkommen. Also, dass sie widerspruchsfrei zusammenkommen. Wir haben doch so viele Beispiele im Leben, jetzt gerade wenn du mit Unternehmen interagierst, da weiß die rechte Hand nicht, was die linke macht. Das ist eben, sag ich mal, die Königsdisziplin bei Strategie. Dass du ein kohärentes Ganzes schaffst. Das ist das Prinzip des Fits. Und das hat natürlich etwas damit zu tun, dass du dich immer nicht im luftleeren Raum bewegst, sondern in einer Umwelt bewegst. Also ja, das gilt auch im Fitnessbereich, gilt in allen anderen Bereichen. Du interagierst auch mit anderen. Du stehst in Beziehung zu deiner Umwelt. Und dieses Survival of the Fittest, ja, Charles Darwin, das kommt ja aus der Idee der Anpassung an die Umwelt. Also nicht der Stärkste überlebt, sondern derjenige, der sich immer wieder wandeln kann und an die veränderlichen Bedingungen der Umwelt auch anpassen kann. Naja, und das ist natürlich etwas, was Strategie ja auch inhärent ist, gerade im Wettbewerb. Wenn eben mein Gegner anders angreift, dann muss ich auch eine Antwort haben. Da darf ich doch nicht nur meinem Plan folgen. Ich muss mich also immer wieder neu auch an die mich umgebende Umwelt anpassen. Und insofern ist eben Fit nicht nur der innere Fit, die Widerspruchsfreiheit, sondern eben auch der äußere Fit, eben zurechtzukommen mit dem, was mich umgibt.
Das passt perfekt auf unser Thema Fitness und Gesundheit, weil sich die Rahmenbedingungen permanent ändern. Ich rede ab und zu über mein Training, hier habe ich ja heute auch gemacht. Ich tue mich trotzdem nach wie vor schwer damit, darüber zu reden, weil ich immer ein bisschen aufpassen muss, dass dann andere zum Beispiel meine Trainingspläne zu teilen, nach denen ich selbst trainiere, weil die sind auf mich abgestimmt.
Ja.
Und sie ändern sich auch permanent. Ich komme immer wieder mal auch in Situationen, gerade wenn ich neue Dinge trainiere, kann das mal passieren, dass man zum Beispiel eine kleine Überlastung manifestiert. Das heißt, ich darf dann mein Training anpassen. Dann natürlich in Zusammenarbeit mit meinem Trainer. Andere erstmal den Weg so ein bisschen nachjustieren. Und genau das Gleiche habe ich auch, wenn jemand abnehmen möchte, setzt immer voraus, dass ich feststelle, dass ich gerade irgendwo anstoße. Klar, wenn ich jetzt Schmerzen habe, merke ich das. Aber ich sehe das so häufig, dass Menschen abnehmen wollen, vergessen aber bestimmte Metriken zu erfassen, wie zum Beispiel den Körperbau, Körpergewicht, Körperfettanteil, aber eben auch einen Blick auf die eigene Ernährung zu haben, die eine große Rolle spielt dabei. Also was sind die Dinge, die ich jeden Tag zu mir führe? Also ein Ernährungstagebuch ist dann meistens eine gute Idee. Und ich habe, als ich damals noch angestellt war im Konzern, auch festgestellt, dass in vielen Bereichen das fehlt. Also dass bestimmte kritische Kennzahlen gar nicht erfasst werden. Sobald ich anfange, nichts am Vorgehen zu ändern, sondern nur hinzugehen und zu sagen, okay, ich fange an zu tracken, wird auf einmal die Produktivität besser. Oder übertragen auf den Bereich Fitness, Gesundheit, sobald ich anfange hinzuschauen und sobald ich anfange zu messen, mache ich automatisch Fortschritte, ohne dass ich irgendwas an meiner Ernährung bewusst ändere. Einfach nur durch diese bewusste Wahrnehmung.
Ja, man könnte sagen, es ist Achtsamkeit. Ne? Ich ordne mich ein, ich verorte mich sozusagen in meiner Umwelt. Ich verorte mich mit mir selbst, eben zum Beispiel von Überlastung sprichst als Beispiel. Das ist ja die Voraussetzung dafür, dass ich eben adjustieren kann. Ja, dass ich eben an eben die konkreten Bedingungen, die jetzt vorherrschen, eben anpassen kann. Und deswegen, ich verstehe es vollkommen, jetzt deine Trainingspläne zu kopieren, für mich wäre ja völlig sinnlos, sondern ich kann sie als Inspiration nutzen. Aber letztendlich muss ich dann für mich selbst sagen, okay, wie gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit Coaches, mit Trainern, die mir helfen, aber letztendlich braucht es immer den individuellen Weg und der sich natürlich auch fortlaufend anpassen muss. Das ist, letztendlich steckt auch alles im Prinzip des Fit.
Und auch da regelmäßig sich zu fragen, passt das noch? Ne? Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ich glaube, was klar wird, wenn wir jetzt mal den Blick rauszoomen und auch auf deine Prinzipien schauen, wir haben angefangen ja mit dem Grundprinzip des Erfolgs, da haben wir über das Zielbild gesprochen, das Prinzip der Unsicherheit war das zweite Prinzip, dann, dass die Veränderung überhaupt nötig ist, zu akzeptieren. Veränderung ist wichtig, damit ich überhaupt Fortschritte mache, Prinzip 3. Und dann sind wir mit denen ab Prinzip 4 auch wirklich ins Handeln gekommen, in die Umsetzung, Prinzip der Reichweite. Dann fünftens das Vorteil, Prinzip des Prozesses als sechstens und Prinzip des Fit jetzt zuletzt. Ich glaube, was klar wird, ist, dass diese Reihenfolge auch wichtig ist. Also wenn ich jetzt anfange, mich zu fragen, wie sieht denn der Prozess aus, bevor ich ein Zielbild definiere, das klingt jetzt erstmal trivial, aber faktisch findet das ja häufig statt. Ich finde, ein klassisches Beispiel ist, wenn jemand sagt, oh, bin unzufrieden mit mir, ich möchte gern abnehmen. Ich kaufe mir jetzt ein Diätbuch und ziehe das durch. Dann kauft er sich halt den Prozess und fängt beim Prozess an, hat aber noch gar nicht klar, was ist eigentlich mein Zielbild? Warum will ich das erreichen? Das wird in dem Bereich häufig vergessen und ich vermute auch in anderen Bereichen.
Ja, ich habe ja dem Buch Widmungen vorweggeschickt. Der erste Block der Widmung sind, dass das Buch für all jene ist, die erst machen, ohne zu denken. Also daran scheitern. Das heißt, wenn jemand so vorgeht, ist es eine ganz hohe Wahrscheinlichkeit, dass er scheitert. Wenn er aber dann aus dem Scheitern den Schluss zieht, da muss ich vielleicht was anderes machen. Dann ist ja auch gut. Ja? Das hat ja einen Sinn, warum jetzt in meinem Buch diese Prinzipien in einer bestimmten Reihenfolge stehen. Das ist ja nicht irgendeine Reihenfolge.
Ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist halt abbrechen. Wenn es wirklich etwas ist, was du möchtest, was du verändern möchtest. Die Widmung finde ich auch bemerkenswert. Die hatte ich mir auch noch vorgenommen, das anzusprechen. Ich lese sie sonst mal ganz vor. Vielleicht auch so als Einstimmung auf das Buch für all jene, die machen, ohne zu denken und daran scheitern, haben wir eben besprochen. Und jene, die denken, ohne zu machen und daran scheitern, das ist ja auch ein schönes Beispiel. Also die ganze Zeit immer nur recherchieren, noch mehr Bücher lesen, aber dann doch nichts umsetzen. Und jene, die erst machen, dann denken und daran scheitern. Und die erst denken und dann machen, aber trotzdem scheitern. Lass uns das Letzte nochmal besprechen. Also die erst denken und dann machen, sie machen eigentlich alles richtig und scheitern trotzdem?
Ja, das gibt's, weil das hängt eben mit der Unsicherheit zusammen. Ich sagte, dominierendes Element. Du hast alles durchdacht, das ist kein Einwand, du hast es genau so gemacht und dann scheiterst du trotzdem. Ja, weil eben etwas passiert ist, was du gar nicht wissen konntest. Du bist einfach von anderen Voraussetzungen ausgegangen, als die dann eingetreten sind. Deswegen gibt es im Übrigen keine, also von krassen Beispielen abgesehen, keine falschen Strategien. Also natürlich, wenn sie inkonsistent sind und so weiter, also wenn sie schon gegen die Prinzipien verstoßen, dann sind sie falsch. Aber es ist unsicher. Und deswegen ist Scheitern auch nicht das wirklich Schlimmste, sondern nicht wieder aufstehen sozusagen, es nicht neu versuchen. Das ist eigentlich schlimmer. Scheitern kann ich auch. Also du kannst scheitern, ich kann scheitern, alle können scheitern, weil die Dinge vielleicht anders gekommen sind. Und deswegen habe ich eben auch diese Gruppe mit aufgenommen, weil wir nicht glauben sollten, dass Strategie etwas definitives, sicheres, deterministisches ist, sondern es ist für uns ein Instrument, ein Weg, um in einem Dschungel der Unsicherheit uns zu orientieren und da durchzukämpfen. Das ist die Aufgabe.
Du hast noch eine Widmung für deinen Vater. Im Besonderen aber für meinen Vater, der konnte, was er wollte, aber nicht wollen konnte, was er wollte, sondern musste. Was steckt dahinter?
Na, da steckt dahinter die Diskussion um den freien Willen. Haben wir einen freien Willen oder nicht? Und ich will es bewusst mal hier offen lassen, aber man kann es als Anstoß nehmen, sich damit auseinanderzusetzen und sich auseinanderzusetzen mit der Frage, wie sozusagen, wie frei bin ich eigentlich in meinem Umfeld? Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass mein Vater gelebt hat in einer Diktatur. Ich sagte ja eingangs schon, ich stamme aus der ehemaligen DDR und ihm war es nicht vergönnt, so wie mir, in einer sozusagen freiheitlichen Ordnung dann mich zu entfalten. Das konnte alles mein Vater nicht und der wird 90 Jahre alt, wäre 90 Jahre alt geworden in diesem Jahr und das ist sozusagen, im Prinzip ist das Buch auch ein Geschenk an ihn. Er war auch Wissenschaftler, so wie ich das geworden bin. Und ich versuche eben etwas anzuregen, sozusagen mit diesem, ohne zu viel selbst vorzugeben. Das steckt dahinter.
Was für ein Wissenschaftler war er?
Chemiker. Ja, Naturwissenschaftler. Was völlig anderes als mein Gebiet. In der Naturwissenschaft kannst du Bedingungen kontrollieren. Also du kannst deinen Gegenstand ja kontrollieren. Das chemische Experiment. Da kannst du sagen, okay, jetzt hat es explodiert, das wollte ich nicht. Dann ändere ich jetzt hier vorne. Du kannst es also wiederholen und kontrollieren. Und der Unterschied ist, in den Sozialwissenschaften geschieht nichts zweimal. Also immer ist das, was weiter geschieht, ist beeinflusst und verändert durch das, was vorher geschieht. Das ist sozusagen der grundlegende Unterschied, weswegen eben zum Beispiel nicht Unternehmen geführt werden können, so wie eben ein Ingenieur eine Maschine konstruiert. Das funktioniert nicht. Und das ist sozusagen der Unterschied zwischen seinem Feld, ganz sozusagen generell und meinem Feld, dass wir zwar sozusagen im Kern, ne, mit wissenschaftlichen Methoden an einen Gegenstand herangehen, aber eben an einen völlig unterschiedlichen Gegenstand. Aber ich habe etwas gebraucht, um das selbst zu erkennen.
Ich glaube, im Bereich Fitnessgesundheit geht es auch noch besser als zum Beispiel im Unternehmenskontext. Ich habe also selbst mehr Einfluss hier auf meinen Fortschritt. Trotzdem, das können wir auch festhalten, das Prinzip der Unsicherheit habe ich definitiv, weil ja jede Veränderung auch der eigenen, der persönlichen Lebensumstände oder des persönlichen Lebensstils auch eingebettet ist in soziale Systeme, in eine Familie, ein berufliches Umfeld, in ein gesellschaftliches Umfeld, in dem ich lebe. Also insofern haben wir all diese Elemente hier drin. Und ich bin sehr dankbar, dass du dir als Wissenschaftler auf dem Gebiet die Zeit genommen hast, hier mit uns über das Thema zu sprechen. Vielleicht zum Abschluss nochmal die Frage, von dem, worüber wir jetzt gesprochen haben, gibt es da eine Botschaft, die dir besonders am Herzen liegt und die du vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest? Vielleicht etwas, was sie nach dem Hören dieser Folge anders machen können als vorher?
Ah, das weiß ich nicht, weil ich kann ja nicht wissen, was sie jetzt schon tun. Aber wenn ich sozusagen etwas sagen würde, was mir sehr am Herzen liegt, dann ist es im Prinzip die Formel weiter, immer weiter. Nie aufgeben. Das ist das, was ich denke, damit erreichst du was.
Gibt es ein Strategieprinzip, das dich selbst gerade begleitet?
Naja, mich begleiten alle sieben permanent. Ich lebe natürlich in diesem Blick. Ich wende diese Prinzipien immer wieder und auf ganz unterschiedliche Situationen an. Ich arbeite viel mit Führungskräften, die natürlich mit vielen, vielen unterschiedlichen, sehr heterogenen, bunten Dingen kommen. Ich bin derjenige, der ihnen hilft, letztendlich diese Dinge zu ordnen. Und sie ordnen sich ein in dieses System dieser sieben Prinzipien. Man muss wissen, das ist ja auch nicht jetzt über Nacht entstanden, sondern das ist die Synthese der letzten 30, 35 Jahre Arbeit. Das heißt, das ist Dutzende, Hunderte Male, Tausende Male getestet. Und ich würde gar keins herausheben. Es sind alle sieben wichtig, wenn du mich drängst, eins herauszuheben. Dann ist es das Prinzip des Erfolgs. Und wenn du mich drängst, eine Frage herauszuheben, die ich für zentral, für die wichtigste Frage halte, aus meiner Sicht, das, womit jeder starten soll, dann ist die Frage, was will ich, aber auch, was will ich nicht.
Thomas, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Du hast das letzte Wort und du kannst auf all den Smartphones da draußen eine Nachricht aufpoppen lassen. Was steht da?
Also zunächst einmal bedanke ich mich ganz herzlich für die Einladung. Ja, es ist ein Bereich, der nicht mein Kernbereich ist. Also umso mehr hat es mir Spaß gemacht, hier zu sein und die Dinge zu beleuchten, auch mal mit einem ganz anderen Blick. Was würde ich den Hörern mitgeben? Es ist im Prinzip das, was ich schon gesagt habe. Weiter, immer weiter, nie aufgeben. Wer danach lebt, der wird definitiv seine Ziele erreichen können. Ganz herzlichen Dank.
Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über Apple Podcasts, Spotify oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Denn die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder dein Lieblingsgerät liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf Apple Podcast gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de/podcast und klickst dort auf Abonnieren. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf Apple Podcasts oder auf Spotify, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein. Versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Also, kennst du jemanden, dem dieser Podcast helfen würde? Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Weiterempfehlung.